Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute geht es um die richtige Absicherung für dich als Inhaber im Falle eines Todes, also wenn du von deinem Recht auf Ableben Gebrauch machst. Und mir geht es darum, weil ich mich gemerkt habe, dass die meisten Inhaber glauben, sie seien gut abgesichert. Ja, und manche sind leider noch gar nicht abgesichert, aber selbst die, die gut abgesichert sind, da stellt sich oft heraus, dass sie im Ernstfall ihre Familie irgendwie in den Ruin treiben. Ja, weil einfach die Absicherungshöhe oder die Absicherungs-, weil einfach das Absicherungskonstrukt nicht passt. Übrigens solltest du auch darauf achten, wir reden hier zwar über den reinen Todesfallschutz, aber du solltest grundsätzlich ein Konzept haben, wenn es dich nicht mehr gibt. Wenn du von heute auf morgen plötzlich ausfallen solltest, dann muss für den Rest klar sein, für den Rest deiner Belegschaft klar sein, für deine Familie klar sein, wo was ist, wo Vermögenswerte sind, wo Notfallnummern sind, welche Vertragssummen und so weiter. Also alles, was es gibt, muss in irgendeiner Weise an einer Stelle möglichst zu finden sein. Ja, also deswegen, ich finde, man kann das schon so ein bisschen vorbereiten, weil der Tod kommt auf jeden Fall. Wir wissen zwar nicht wann, aber der kommt auf jeden Fall. Ja, eins ist sicher, der Tod und die Steuer. So, und deswegen achte bitte darauf. Wir machen das bei uns, bei unseren Kunden haben wir zum Beispiel in meinem Vermögensliquiditätsplan. Da wird alles an einer Stelle, sind die Kosten, da sind die Vertragsnummern drin, da sind die Laufzeiten drin und so weiter. Also dass die Verwandtschaft oder die Hinterbliebenen wenig Arbeit damit haben. Und das ist ein Teil. Du kannst im Endeffekt so viele Sachen vorbereiten. Man kann einen Notfallordner machen und so weiter. Also ich will das aber jetzt gar nicht ausführen, weil das wäre eigentlich ein Teil nochmal von einer separaten Folge. Aber dass du das im Hinterkopf hast, dass die Todesfallabsicherung, über die wir hier reden, nur ein Teil davon ist. Zwar mit der wichtigste Teil, weil wenn das Geld fehlt, ist alles andere blöd. Also, steigen wir mal ein. Ich habe ein paar Punkte zusammengesucht, auf die du achten solltest. Das sind im Wesentlichen 5 Punkte und die gehe ich mal nacheinander durch. Punkt 1 ist, dass du in einer gewissen Weise die Überlebenden, also diejenigen, die es ja ausbaden müssen, ja, also du badest ja deinen eigenen Tod nicht selber aus, sondern es gibt ja Leute, die deinen Tod ausbaden müssen und die solltest du fairerweise mit ins Boot bringen. Aber frag sie bitte nicht, was sie schätzen. Ja, also wenn du sagst, ja, wie viel sollte denn irgendwie an Geld für dich da sein, sondern setz dich ganz genau mit ihnen hin und mach ihnen transparent, was am Tag X auf sie zukommt. Du bist ja im Endeffekt der Kapitän und du musst die Verantwortung für die Zahlen übernehmen, wenn du mal von Bord gehst, ja, unfreiwillig. Also das heißt, nicht die Entscheidung auf die Familie abwälzen, sondern mit denen gemeinsam aber durchgehen, okay, was ist notwendig, was kann passieren, also ganz kurz wirklich mal paar Minuten mit dem Sargdeckel klappern, sage ich immer. Ich bin also gesagt, du musst mal ganz kurz in diese, ja, ein bisschen in diese dunkle Materie abtauchen. Aber weißt du, lieber jetzt mal vernünftig drüber sprechen, dann hat man Ruhe, wenn der Fall der Fälle eintritt. Ja? Also, deswegen bring die mit ins Boot. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Ich würde dir empfehlen, Verträge zu wählen, wo du die Vertragslaufzeit nicht von vornherein festlegen musst. Es gibt so Gesellschaften, ich will jetzt hier bloß nicht irgendwelche Gesellschaften nennen, lieber mal recherchieren. Aber es gibt Gesellschaften, da musst du die Vertragslaufzeiten nicht festlegen, sondern wähl dir einen, der so lang wie möglich läuft. Das gibt manche, die, glaube ich, sogar bis 80, 85 oder wie auch immer. Also machst du so lang wie möglich. Weil das hat nämlich einen entscheidenden Vorteil und in meinen Augen keinen großen Nachteil. Weil wenn die irgendwann, wenn der Preis mal nicht passen sollte beispielsweise, weil die im Alter teurer werden, dann kannst du doch jedes Jahr sowieso neu entscheiden. Also jedes Mal, wenn der Brief kommt und sagt, hey, wir verlängern oder der Vertrag wird dieses Jahr mit dieser Prämie fällig, dann kannst du ja sagen, ah, ist mir jetzt doch zu viel oder ich brauch's nicht mehr, kannst also neu kalkulieren, kannst den Vertrag auch kündigen einfach ohne Probleme oder kannst ja auch die Leistung, die Versicherungssumme reduzieren. Aber es gibt eben einen großen Vorteil oder zwei große Vorteile aus dieser Geschichte. Das eine ist eben, dass sie anfangs günstiger sind, ja, weil du ja immer nur genau das bezahlst, was auch für dieses Jahr an Kosten sind. Zwar später werden sie teurer, aber dafür brauchst du es dann später auch umso mehr. Aber das siehst du dann schon, musst du bitte den Berater deines Vertrauens fragen. Und der Vorteil ist aber eben, dass du nicht in die Falle tappen kannst, dass du es so kurz abschließt. Weil der wahre Grund für diese längere Laufzeit ist ja dein Gesundheitszustand und der verändert sich ja in der Regel im Laufe der Zeit zu deinen Ungunsten. Also wir bauen ja doch leider im Alter körperlich und geistig ab. Und wenn du heute beispielsweise Mitte 40 bist, dann bekommst du halt den Schutz heute noch so günstig und unkompliziert wie nie. Und wenn du dann nur bis 55 abschließt, weil du denkst, ach komm, da sind die Kinder aus dem Gröbsten raus und im Endeffekt ist alles gut, und aber mit 54 merkst, oh, ich brauche dann doch die Absicherung noch länger, weil noch Schulden da sind oder weil die Kinder länger studieren, dann bist du vielleicht gesundheitlich nicht mehr versicherbar oder es wird unbezahlbar. Gibt ja manchmal auch Risikozuschläge oder manchmal hast du vielleicht ein Hobby, mit dem du anfängst. Ja, also es gibt ja Hobbys, die dann ausgeschlossen sind. Ja, dann kannst du also später mit Frack tauchen, also ne, wenn du mit einem Taucheranzug unten in Fracks rund brumm tauchst, also in alten Schiffen, dann ist das halt in der Regel nicht mehr versicherbar, aber wenn du das im Vorfeld abgeschlossen hast, dann ist sowas mit dabei. Bis als Beispiel, will jetzt ja nicht zu sehr abtauchen, aber der Punkt ist halt, kann es sein, dass gesundheitlich mal was passiert. Ich habe einen Kunden auch, der hat seinen Laden und hat dann einen Herzinfarkt gehabt. Da kriegst du natürlich keine Versicherungssumme mehr oder keinen Versicherungsschutz mehr im Todesfall. Ja, dann ist es vorbei. Also deswegen so lang wie möglich, das ist die Botschaft aus dem Punkt Nummer 2, weil du eben vielleicht nicht mehr weißt, ob du es später kriegst. Kündigen oder reduzieren kannst du später immer noch ohne Strafgebühren, weil du zahlst ja immer nur die Prämie, wie es tatsächlich gekostet hat. Das ist der Riesenvorteil. Das war Punkt 2. Punkt 3 ist, dass man aufpassen muss, dass der Vertrag nicht falsch gestrickt wird, weil du zum Beispiel, ich nehme jetzt mal den aktuellen Wert jetzt aus 2026, ab 500.000 Euro Erbschaftssteuer zahlen müsstest, also zumindest deine Überbliebenen. Und dieser Freibetrag, der ist ja durch Immobilien oder durch Firmenanteile oder andere Vermögenswerte meistens doch eh schon ausgereizt. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Ganze über Kreuz abschließt. Also der Normalfall ist ja immer, du bist Versicherungsnehmer und versicherte Person und dein Partner, deine Partnerin ist der Begünstigte. Und damit wird aber der Vertrag steuerpflichtig. Das machst du nicht, sondern du machst es eher über Kreuz, erkläre ich gleich noch, wie das geht. Und dazu gehört auch, dass du nicht in die Falle tappst, das über die Firma laufen zu lassen. Weil auch wenn du es über die Firma laufen lässt, wo du sagst, ach cool, könnte ich ja vielleicht es über die Firma absetzen, noch als Betriebsausgaben, weil im privaten Bereich kann ich es ja kaum absetzen, weil die Vorsorgeaufwendungen, also die sogenannten Vorsorgeaufwendungen, sind ja meistens durch deine Krankenkassenbeiträge und was weiß ich alles schon ausgereizt. Und dann kommen Leute so auf die Idee und sagen, ah, ich kann es nicht steuerlich geltend machen, die Zahlung, mache ich das gerne über die Firma. Mach das nicht, weil dann wird ja logischerweise die Auszahlung steuerpflichtig. Ja, also dann müsstest du ja die Steuer mit draufrechnen und dann die Versicherungssumme entsprechend höher machen. Ja. Macht's meines Erachtens viel zu kompliziert. Ich würde es im privaten Bereich lassen. Mein Ding, frag gerne dein Steuerbüro, aber wie gesagt, ich würde das gerne so machen. Und wenn du das eben über Kreuz machst, und über Kreuz bedeutet, du bist die versicherte Person, also der oder diejenige, die praktisch, auf die Leistung abgeschlossen wird, und deine Partnerin oder dein Partner, die sind Versicherungsnehmer und Beitragszahler. Weil wenn du dann nämlich stirbst, dann bekommt dein Lebenspartner, deine Lebenspartnerin das Geld komplett steuerfrei, da wird keine Erbschaftssteuer fällig, zumindest jetzt nach aktueller Gesetzgebung, falls es sich das nicht irgendwie ändert, aber weil es eben kein Erbe ist, wird keine Erbschaftssteuer fällig, weil du ja als Versicherungsnehmer, also der Überlebende ist ja der Versicherungsnehmer und der bekommt ja die Auszahlung aus seinem eigenen Vertrag. Nachvollziehbar? Dann ist es steuerfrei. Coole Geschichte, ja. Maximum rausgeholt zumindest, wenn schon der Fall der Fälle eintritt. Also wenn es schon blöd läuft, dann muss man wenigstens nicht noch Steuern bezahlen und das Finanzamt hält die Hand auf. So, dann, das war der dritte Punkt, der Punkt 4. Wie hoch sollte die Höhe sein? Auch da merke ich immer wieder, kommen die tollsten Sachen. Teilweise sogar auch zu hoch, wo Leute sagen, ah, ich habe ja, keine Ahnung, ich muss 10 Millionen absichern, damit ich dann von meinen Zinsen leben muss und so weiter. Finde ich, braucht man gar nicht, sondern man kann das auch clevererweise machen, sodass trotzdem genug Geld da ist. Und wichtig ist nur vorab, dass du berücksichtigst, dass die Absicherungssumme, also die Höhe der Todesfallsumme, also vielleicht noch ganz kurz als Hintergrund, wenn dann natürlich je höher die Todesfallsumme ist, umso höher sind natürlich die Kosten. Ja klar, aber bitte nicht an der falschen Stelle sparen. Ja, also Absicherung, da sollte kein Preisschild dran sein, weil wenn wirklich mal was passiert, dann ist es immer gut, wie gesagt, wenn die Kohle da ist. Also nochmal, zurück, was du beachten solltest, sind zwei Punkte. Das eine ist, dass eben die Absicherungssumme darf nicht nur den privaten Konsum decken. Also das alles, was deine private Lebenshaltung und so weiter abdeckt, sondern muss natürlich primär auch die Banken sofort glattstellen, die auch geschäftlich und privat damit zu tun haben, also nicht nur den Konsum, sondern eben auch die Banken, damit die Familie nicht handlungsunfähig wird. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn du ausfällst, bricht ja meist oder sehr oft das operative Geschäft innerhalb von wenigen Wochen zusammen, weil alles an dir hängt. Das heißt, die Absicherung muss hoch genug sein, um zum Beispiel vielleicht auch eine Interimsgeschäftsführung für 1-2 Jahre, ja, zu bezahlen. Und auch den sauberen schuldenfreien Rückzug des Unternehmens zu finanzieren. Also dass vielleicht eine Liquidation möglich ist und so weiter. Also deswegen ruhig mal, wie im Punkt 1 beschrieben, den Worst Case, also den schlimmsten Fall durchexerzieren und sagen, was passiert eigentlich? Wie fühlst du dich? Wovor hast du Angst? Was muss geklärt sein und so weiter? Also das muss alles so vernünftig funktionieren, ohne dass deine Familie privates Geld nachschießen muss. Und ich habe da so eine kleine Regel, vielleicht hilft dir das, die ich dir mal mitgeben kann. Das eine ist, dass du mal 9 Monate lang höhere Kosten ansetzt, weil vielleicht auch deine Partnerin, dein Partner ausfällt, weil man geht immer so von 9 Monaten Trauerphase aus. Also nicht, dass du sagst, komm, es läuft alles glatt und nur mein Geld, was irgendwie fehlt, muss ausgeglichen werden, sondern ich muss auch die seelische Belastung mit einpreisen. Dass halt, wenn du eine gute Beziehung hast, dein überlebender Partner in ein Loch fällt. Ja, bitte sowas mit berücksichtigen. Und da gehe ich mal davon aus, dass wirklich einfach die Hölle über jemanden zusammenbricht. Erst recht, wenn du diese ganze Verwaltung noch hast, was auf dich zukommt. Ja, bis du jemanden unter der Erde hast und bis alles selbst geregelt ist. Gerade bei einer Firma. Da gilt schon ein paar Sachen zu beachten. Also deswegen mal 9 Monate ein bisschen höher ansetzen. Dann berücksichtige deine Beerdigungskosten. Kannst auch mal kurz durchgehen, so, was kommt denn eigentlich auf mich zu? Will ich denn auch verbuddelt werden? Auch das macht es deiner Familie leichter, dass die nicht interpretieren müssen, dass du halt von vornherein gleich sagst, also pass auf, wenn der Fall der Fälle eintritt, dann möchte ich hier beerdigt werden und ich möchte die Musik hören und ich möchte keine Ahnung. Ja? Dann nach den Beerdigungskosten auch bitte noch aufsummieren, welche Schulden das du hast. Denk auch bitte an Bürgschaften oder Leasingverträge und so weiter und so fort. Also alles das, was irgendwie kommen kann, ja, dass Dinge rausgekauft werden müssen. Oder was auch immer noch an Sachen zusammenbricht, wenn du stirbst. Und dann deine Kosten, die laufenden Kosten der Firma über mindestens 5 Jahre. Wenn man das alles aufaddiert, kommt in der Regel gar nicht so viel eigentlich zusammen, wie die meisten dann vielleicht denken. Aber zumindest meine Erfahrung ist, dass wenn man das sauber aufsetzt, hat man den richtigen Wert, zahlt nicht zu viel, es ist sauber, ordentlich gemacht. Du musst dann nur berücksichtigen, wenn du die Kosten hast, dass du bei deinem Vertrag eine Dynamik mit reinnimmst. So nennt sich das, also damit du einen Inflationsausgleich hast, weil die Kosten sich im Laufe der Zeit verändern oder erhöhen werden. Also deswegen ist es natürlich wichtig, das habe ich jetzt ganz vergessen am Anfang zu sagen, mach bitte unbedingt immer nur eine reine Risikolebenversicherung, keinen Kapitalmist mit rein. Bitte das alles weglassen, eine reine Risikolebenversicherung und die dann auf jeden Fall mit Dynamik. Ja, 3% zum Beispiel, das ist so die durchschnittliche Inflation, meinetwegen 4, aber mehr musst du gar nicht machen. Ja? Also das mit reinnehmen, um die Teuerung auszugleichen, weil ja über die Zeit alles teurer wird. Da musst du nicht jedes Jahr neu nachdenken, wie hoch die Versicherungssumme ist. Wie auch immer. Also wie gesagt, ich kann hier eh nicht alles reinpacken, deswegen nur mal die wichtigsten Sachen. Also zurück zu dem Kosten über 5 Jahre und die aber vernünftig, nicht geschätzt. Also wir haben ja dazu unseren Vermögensliquiditätsplan oder mein Finanzcockpit, also gesagt intern heißt Vermögensliquiditätsplan und nach außen nenne ich das immer ein bisschen Finanzcockpit, weil es ein bisschen cooler klingt. Aber es ist ein und dasselbe und da sind halt die exakten Kosten drin, also alles das, was tatsächlich auf die Firma zukommt und diese exakten Kosten, die nehme ich einfach mal 5 Jahre. Ja, dann kann nichts passieren, dann weiß man auf jeden Fall, 5 Jahre sind alle Kosten gedeckt. Weil in der Regel ist ja so, dass man nach 5 Jahren schon aus dem Gröbsten raus sein sollte. Das ist zumindest die Überlegung dahinter. Du kannst natürlich auch sagen, okay, nee, ich fühle mich mit mehr wohler, dann mach halt mehr. Aber normalerweise ist es so, dass man sagt, komm, in 5 Jahren hat meine Frau einen neuen Partner. In 5 Jahren haben wir die Firma verkauft oder wie auch immer. Deswegen geht das vernünftig durch und dann nimmt einfach das, was zu euch passt. Das ist Punkt 4. Aber Punkt 5 ist noch einer der wichtigsten Punkte, weil bei einer Todesfallabsicherung werden ja Gesundheitsfragen fällig. Und da ist ganz wichtig, mach die ganz genau explizit, ja, nichts auslassen, lieber zu viel aufschreiben, weil eine Versicherung 10 Jahre Rücktrittsrecht hat, wenn das nicht richtig angegeben ist. Und es gibt nichts Schlimmeres, wenn du stirbst, alles bricht zusammen und dann kommt noch eine Versicherung um einen Zick drum. Ja, dass die Versicherung dann sagt, Moment, da haben sie aber ja damals gar nicht angegeben, dass sie beim Hausarzt waren und hatten eine Grippe, eine ganz normale Erkältung. Und du hast dir bei Antrag gedacht, naja, aber es ist ja nur eine normale Erkältung, ist ja nichts Schlimmes, muss ich ja nicht angeben. Doch, wenn da steht, waren Sie beim Arzt, dann musst du es angeben. Außer steht da, waren Sie beim Arzt, übrigens leichte Infektionen brauchen Sie nicht angeben. Aber wenn da steht, waren Sie beim Arzt in den letzten 5 Jahren, dann musst du jeden verdammten Arztbesuch angeben. Bitte mach das. Dadurch, dass man ja manchmal Erinnerungslücken hat, haben wir das ganz einfach gelöst. Geh zum Arzt, hol dir die Kopie der Krankenakte, pack das am Antrag mit dazu, schreib das in das Beratungsprotokoll mit rein, siehe Krankenakte. Muss schriftlich mit dem Beratungsprotokoll mit drinstehen, ja, weil sonst kann ja sein, dass das irgendwann nicht mehr zuordnenbar ist. Also deswegen ganz klar, bitte Gesundheitsangaben, siehe Auszug Krankenakte und das schreibst du im Beratungsprotokoll mit rein und dann ist es auch safe. Ja, denk dran, nur was du schwarz auf weiß hast, kannst du getrost nach Hause tragen, hat mein Freund Goethe im Faust gesagt. Also deswegen nie auf mündliche Aussagen verlassen, auch von deinem Berater oder von deiner Beraterin, nicht egal wie gut du sie kennst. Alles muss schriftlich fixiert sein, dann hast du die Leute rechtlich mit dem Boot, wenn irgendwas ist und du brauchst diese rechtliche Sicherheit. Okay? So, also das war alles jetzt doch etwas länger für so ein trübes Thema, aber ja, es sollte auf jeden Fall das Leben leichter machen, wenn der Fall der Fälle eintritt. Ja, dir macht das Leben nicht mehr leichter, aber du weißt, was ich meine. Also, wichtig ist auf jeden Fall, das Ganze erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil das natürlich auch höchst individuell ist. Aber wer die Basics nicht versteht, der verbrennt privates Geld und das kann nicht sein. Und du siehst wahrscheinlich auch an dieser Komplexität, es reicht nicht einfach, irgendeine Police abzuschließen, um sein Gewissen zu beruhigen. Sondern wenn die rechtliche und steuerliche Struktur nicht exakt stimmt, greift im Ernstfall das Finanzamt zu und deine Familie steht trotz Versicherung ohne ausreichende Liquidität da. Und das darf nicht der Fall sein. Das heißt, deine Aufgabe als Inhaberin, als Inhaber ist es, diese eine Baustelle sauber zu schließen. Mach den Haken dann dran, ein für alle Mal, damit das Geld genau dort ankommt, wo es hingehört. Auf dem Privatkonto deiner Familie. Und in dem Sinne wünsche ich dir ein langes, gesundes, erfülltes Leben. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.